So, hallo, während wir hier jetzt noch ein paar technische Nicklichkeiten beseitigen, wo kann ich ja mal die einführenden Worte loswerden. Also um was geht's bei diesem Wort? Geht's? Ups. Du musst aus feuerpolizeilichen Gründen irgendwie... Ah, gut. Schlimmer. Gut. Also bei dem heutigen Vortrag geht es um die aktuelle Sicherheitslage des jetzt inzwischen beschlossenen Verschlüsselungsstandard AES. Das ist der Nachfolger vom sehr bekannten Data Encryption Standards. Mein Name ist Rüdiger Weiß, ich bin vom CryptoLab Amsterdam und von der Freien Universität. Mikro? So? Besser? Nein? So? Muss ich? Jetzt? Okay, Entschuldigung. Also ich bin Rüdiger Weiß, CryptoLabs Amsterdam und auch Freie Universität Amsterdam inzwischen. Und ich habe den AES-Prozess schon ein ganzes Weilchen verfolgt und ich habe mit einigem Grinsen feststellen müssen oder dürfen, dass ein Großteil meines Vortrags von vor 2 Jahren leider sehr aktuell geblieben ist. Ich habe vor 2 Jahren eigentlich einen Vortrag gemacht, wo ich eigentlich relativ erfreut war, weil nach diesen langen Jahren, wo man nur einen Verschlüsselungsstandard hatte, nämlich das DES mit einer Schlüssellänge von 56 Bit und wir lange Jahre, also speziell vom Chaos Computer Club, gewarnt haben, dass diese Schlüssellänge absolut unsicher ist gegen sogenanntes vollständige Absuchen des Schlüsselraumes, waren wir also heilfroh, dass es dann mal eine Alternative gab, die auch standardisiert wurde, weil es gibt sehr viele Mitmenschen, die der Meinung sind, wir nehmen Standards aus dem einfachen Grund nach der alte Spruch, nobody has been fired for using DES oder Triple DES. Wobei man muss einfach ganz klar sagen, das ist unberechtigt, weil wer, denke ich, seit Anfang der 90er Jahre DES verwendet hat, der ging sehr unverantwortlich mit seinen Daten rum. Ich erkläre jetzt mal einen kompletten kryptografischen Angriff, ganz einfach, weil er so einfach und praxisrelevant ist. Wenn wir einen Daten mit DES verschlüsseln, dann muss man nur einen ausreichend großen Datenmenge einfangen, also abhören, also schlicht und einfach auch, wenn es in der Luft übertragen wird, einfach mit Antennen auffangen. Und also in der Regel langt ein durchschnittliches IP-Paket, um dann Folgendes zu tun. Man nimmt dieses IP-Paket, was nach der Verschlüsselung nur noch aussieht wie wunderschönes Rauschen, und verwendet dann alle möglichen Schlüssel, alle 256 verschiedenen Schlüssel darauf an. Was passiert dann? Man kann das vielleicht so am einfachsten erklären. Kryptographie ist wie ein Fleischwolf. Also er bringt also alle Bits derart durcheinander, dass die Daten absolut zufällig aussehen. Und wenn man mal das Fleischwolf-Beispiel etwas weiter spinnt und sagt, man hat also eine Menge Hackfleisch und versucht dann also verschiedene Fleischwölfe darauf anzuwenden. Und wenn man dann dieses nette Phänomen hat, dass man auf ein bisschen Hackfleisch einen weiteren Fleischwolf anwendet und am Ende kommt dann sowas raus, was wie eine Kuhhälfte aussieht, dann sollte man sich, glaube ich, das ist auch nachvollziehbar, diesen neuen Fleischwolf ganz genau angucken. Und nichts anderes ist im Prinzip diese Angriffe auf diese sogenannten Brute Force Angriffe. Man nimmt einen Klumpen zufällig aussehende Daten, unterwirft es einer Operation und also in diesem konkreten Fall eine Verentschlüsselung, was in den meisten Fällen also was das Maß an Randomisierung, also Durcheinanderbringen der Daten, äquivalent ist zu einer Verschlüsselung und schaut dann, ob die herauskommenden Daten, und das kann man mit relativ einfachen Tests machen, irgendeine Struktur haben. Und irgendeine Struktur kann in diesem Fall also bedeuten, schlicht und einfach nicht zufällig sind oder eine ganz leichte Nicht-Zufallsverteilung sind. Und wie ich gestern in einem anderen Vortrag gesagt habe, ist es auch wirklich witzig, dass dafür in der Regel ein 2-3 Zeilen Perl-Skript reicht, das schlicht und einfach eine gewisse Menge von Bytes nimmt und die dann abzählt, wie viele verschiedene Bytes in dieser Kombination vorkommen. Also es ist ein Angriff, wenn man die anderen technischen Sachen mal beiseite lasst. Es ist schlicht und einfach ein Angriff, wo, und das ist für die Praktiker, die hier ja reiflich vertreten sind, die interessante Information, ein rein passives Abhören der Daten völlig ausreichend ist, um einen erfolgreichen Angriff auf den geheimen Schlüssel zu fahren. Geheimer Schlüssel ist das, der Holy Grail der Holy Grail, also der Kryptographie, weil dadurch natürlich nicht nur eine Datei gelesen werden kann, sondern alle mit diesem Schlüssel verschlüsselten. Also das bedeutet, auch die ehemaligen und die zukünftigen Datenpakete, was natürlich horrende Auswirkungen hat. Also Angriffe, die einen geheimen Schlüssel aus einem Kryptoverfahren heraus lösen, gelten mit Recht als die gefährlichsten. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Man hatte mit dem DES, was also die ganzen Banken lange Zeit zur Verschlüsselung genommen hat, bekanntesten ist im Bereich der EC-Karten. Vielleicht noch witziger ist die Tatsache, dass dieses interne Austauschsystem, wo also diese Bitmuster, die für einige Leute sehr viel Geld bedeuten und deswegen als sehr wichtig angesehen werden, hin und her geschubst werden. Also da waren, glaube ich, 1987 schon 10 hoch 14 Dollar jeden Tag, also hin und her geschoben, mit diesem DES gesichert war. Und unsere Kollegen von der Electronic Frontier Foundation haben also auch schon vor einigen Jahren gezeigt, dass selbst ein netter Hippie-Betrieb mit $250,000 Aufwand einen Deskcracker bauen kann und dadurch die Sicherheit des gesamten Standards drastisch erschüttern kann. Und es geht vielleicht noch eine weitere kleine Notiz, weil wir ja hier im Hackerbereich sind. Es ist sogar ganz witzig, dass in Cambridge eine Gruppe von wirklich Hackern im eigentlichen Sinne, also Leute, die sich damit beschäftigen, Designfehler in kryptografischer Embedded Systems auszunutzen, sich mal mit ihrem Mathematiker zusammengesetzt haben und dann festgestellt, dass mit FPGAs und hier und da und vorne durchaus auch für $3,600 ein Gerät baubar ist, was also die Sicherheit von Verfahren mit einer Schlüssellänge von 56 Bit drastisch erschüttern kann. Insofern waren wir eigentlich vor 2 Jahren an einem Stand, wo wir zutiefst glücklich waren, dass ein neuer Standard auf den Weg gebracht wurde. Und die Stimmung war eigentlich relativ euphorisch, weil auch der ganze Prozess, in der nächsten Datenschleuder erscheint dazu nochmal ein kleiner zusammenfassender Artikel, eigentlich genauso war, wie wir uns gewünscht haben. Es war von der US-Regierung überraschenderweise, und vielleicht wenn man sich jetzt die neue Regierung anschaut, in einmaliger Weise, ein offener Prozess. Also es war eigentlich das, was man sich wünschte als Wissenschaftler. Es war eine offene Diskussion, dies alles wurde veröffentlicht, jeder Diskussionsteil wurde veröffentlicht und archiviert. Es wurden sogar in den Anforderungen die Zusendung eines Kandidaten für das AES sogar in der Spezifikation in der Ausschreibung für Kandidaten für den Daten, also diesen Advanced Encryption Standard, war sogar eine Forderung, dass explizit die Designer motivieren mussten, warum keine Hintertür in ihrem Cipher ist. Und wenn man sich an die Geschichte von DES erinnert, und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie oder Voodoo, das ist einfach die offizielle wissenschaftliche Erkenntnislage, hat man folgenden Fall gehabt, dass IBM was entwickelt hat, diesen Cipher zur NSA geschickt hat, ihn völlig verändert zurückbekommen hat und wir also wirklich ein Jahrzehnt lang brauchten, um überhaupt weitgehend zu erahnen, in welcher Weise die NSA diese Sache geändert hat. Und wenn man weiß, dass die NSA eine Hauptaufgabe ist, halt Daten zu sammeln, waren also viele Leute nicht besonders erfreut über diese Tatsache, dass also erstens die NSA den Cipher grundsätzlich geändert hat und zweitens die Änderungssachen nicht begründet wurden und dann kurz später irgendwie rauskam, dass jetzt nochmal full screen. Also diese Enden. Ups. Ja, prächtig.
Jetzt?
Sichtbar. Könnt ihr mal ein bisschen feintunen oder vielleicht dunkler? Licht aus. Ah ja, das ist natürlich nett. Also wenn es... Oh, ups. Ah, so. Okay. Oh, das ist eine alte Version. Hey. Okay, dann können wir das Licht fast wieder anmachen. Ich habe gesehen, ich habe da im Moment leider eine alte Version erwischt. Gut, dann erzähle ich allerdings ohne Hemmungen weiter. Die gute Nachricht ist, egal wenn ich meine Folien jetzt auch nicht finde, die Folien von letztem Versuch bleiben leider Gottes zu 90% gültig. Ja, es ist, irgendjemand hat mir alles wegverschlüsselt hier auf meiner eigenen Platte. Das ist echt. Manchmal mache ich mir doch Sorgen. Okay, gut, dann machen wir, während hier mich die Open Source mal, wie gestern diskutiert, doch im Stich lässt. Ja, doch, also es blinkt hier. Also hier unten dreht sich gerade OpenOffice. Also kann ich jetzt nochmal auf die Punkte kommen. Also wir waren jedenfalls extrem entspannt vor 2 Jahren, weil wir gedacht haben, jetzt kommt was, was offen analysiert wurde und breit diskutiert wurde und keine Hintertüren. Also alles, was irgendwie früher also kritisiert wurde, wurde eigentlich bei uns weitgehend jetzt aufgenommen. Und die Submissions, es wurden 15 Submissions gemacht und diese wurden also in mehreren Konferenzen ausführlich analysiert und also insofern war eigentlich alles im geordneten Bahnen. Jetzt hatten wir eigentlich bei der Endauswahl 5 interessante Kandidaten. Wir hatten das Two-Fish vom Team um Bruce Schneier und David Wagner. David Wagner ist der alte Netscape-Hacker, den ihr euch vielleicht erinnert. Wir hatten Serpent, was eine israelisch-norwegisch-englische Kombination war. Wir hatten einen netten Cypher von 2 Belgiern entwickelt, Rheindahl, der hauptsächlich deswegen so genannt wurde, weil die Engländer das nicht, die Amerikaner genauer gesagt, das nicht aussprechen konnten. Es gab noch Mars, ein IBM-Cypher, der allerdings aussah wie das Ergebnis einer langen Diskussion in einem großen Unternehmen. Das heißt also, man hatte wirklich das Gefühl, dass jede Untergruppe also unbedingt ihren Teil zu diesem Cypher beitragen konnte. Und dadurch hat man also was gehabt, was also, naja, also ich würde sagen, 6 verschiedene sichere Bausteine kombiniert hatte. Und wenn man 4 davon verwendet hätte oder 5, wäre es sicher gewesen. Aber mit dem 6. gab es dann so viele Interaktionen, dass es dann schon wieder anstrengend war. Und außerdem waren irgendwie zum Beispiel die Chipkartenhersteller nicht bereit, also sehr viel Geld in neue Hardware zu investieren, nur aus dem Grund, weil sich IBM nicht einigen konnte, um es mal scherzhaft zu sagen. Also im Vorfeld hätte man also hohe Geldbeträge auf IBM gesetzt. Allerdings haben sich dann lustigerweise, oh Gott, jetzt lassen wir es mal ganz aus, haben sich also lustigerweise also die beiden Belgier durchgesetzt. Das war auch eine relativ interessante Sache, weil diese Belgier, also die gerade also in unserem, also nicht in unserem, sondern in meinem Alter sind, machen wir es so, ist wenn es romantisch. Diese Belgier haben dann jedenfalls diesen Preis gewonnen und die haben einen sehr eleganten, sehr mathematischen Cypher gemacht. Also der hatte unheimlich viele nette Eigenschaften. Er konnte einfach in Hardware gegossen werden. Er konnte dargestellt werden mit verschiedenen mathematischen Umformen. Da konnte man ganze Übungsblätter mit beschäftigen, so nach dem Motto, zeige, dass diese Operationen in jeder beliebigen Reihenfolge ausgeführt werden konnten. Und also alle waren eigentlich zufrieden. Es gab nur eine kleine gallisches Dorf, die gemeint haben, Leute, wenn wir da was haben, was unheimlich schöne Mathematik ist, dann haben wir das Problem, dass wir dann auch unheimlich schöne Mathematik verwenden können, um dieses Verfahren zu analysieren. Man hatte irgendwie schon von Anfang an ein bisschen ungutes Gefühl bei der Sache, weil es eben zu elegant war und weil es zu schnell war. Und aus diesem Gründen haben sich also sehr viele verschiedene Leute dann, also waren schon vor 2 Jahren, also während des Prozesses eigentlich ausgesprochen, dass möglicherweise ein Cypher, der sehr elegant ist und sehr mathematisch, allerdings diese wirklich spiegelbildliche Eigenschaft hat, dass er also dann auch mathematisch schön darschreibbar ist, auch für den Menschen, der ihn angreifen will und analysieren will. Und jetzt war folgende Situation, dass von diesen Leuten Niels Ferguson aus Amsterdam und Schröpel von, ich glaube, von diesem einen super Netzwerkzentrum in Amerika irgendwie bei der Konferenz nochmal vorgetreten sind und gesagt, Leute, wir haben jetzt eine komplette Formel für den gesamten Cypher entwickelt. Also normalerweise hat man irgendwie nach ein paar Runden, wer mal ein bisschen Kryptographie betrieben hat, ein ziemliches Chaos und wenn man versucht, eine Formel hinzuschreiben, hat man dann irgendwie nach ein paar Runden nicht mehr genug Platz hier in Mitteleuropa, um die ordentlich hinzuschreiben. Und im Fall von... Okay, komm mal Licht anmachen und Computer aus. So, danke. Jetzt machen wir es mal ohne Computer. Geht auch. So. Okay, jedenfalls war dann die Situation da, dass bei der Konferenz also eine kleine Gruppe, jetzt fährt er auch nicht mal runter, hat man also bei der Konferenz die Situation, dass eine kleine Gruppe also vorgetreten ist und wirklich, also es ist kein Witz, so kurz vor Ende der vor Beginn der Kaffeepause, also ganz kurz vor Ende gesagt hat, wir haben hier schon mal also uns wirklich in der Pause zusammengesetzt und eine Formel zusammengeschrieben. Und vielleicht ist es dann keine gute Idee, aber alle Ingenieure waren begeistert, wir brauchen wenig Gatter und so weiter, alle waren davon begeistert, dass sie den Cypher einigermaßen verstanden haben oder verstanden glaubten, und deswegen hat sich Reindall also überraschend klar durchgesetzt. Jetzt ist dann ein bisschen Zeit ins Land gegangen, und auf der HAL 2001 hat dann Niels Ferguson noch einmal diese Formel etwas ausführlicher vorgestellt. Und wer in dem Raum war, die Hauptdiskussion war dann die Frage, ob Niels nach Amerika reisen darf oder nicht, oder rein oder raus. Und da haben sich also alle da auf diese Folklore-Sache gestürzt, wie man so oft hat, dass irgendwelche Journalisten da sind und sich dann eigentlich dann, wenn man irgendwie wichtige Sachen hat, auf die Folklore stürzen hat. Also die ganze Welt berichtet, dass Niels Ferguson seine Urlaubsreisen und seine Publikationssachen irgendwie ändert, was natürlich ganz lustig war, um mal diese Hirnrissigkeit dieser amerikanischen Regelung zu machen. Aber der brillante Vortrag, den Niels gehalten hat an dem Tag, ist halt untergegangen. Und in diesem Vortrag hat er diese Formel, die er wirklich zwischen Tür und Angel mit anderen Kollegen präsentiert hat, auf der letzten IS, also der letzten Konferenz vor der Entscheidung, noch einmal konkretisiert. Und dann war die Situation bei einigen Leuten, die sich damit auskennen, natürlich so, jetzt wird es etwas ungemütlich. Eine Eigenschaft, wer sich vielleicht mit Kryptographie mal beschäftigt hat, dann sagt eigentlich der Professor eigentlich in der dritten Vorlesung nach dem Motto, baut mal ein Kryptoverfahren und wir brechen es. Und dann setzen sich die Leute hin und bauen dann so eine Rundenfunktion, weil in der Regel konstruiert man diese Verfahren damit, dass man eine Rundenfunktion hat und die öfter wiederholt und dann zeigt, dass also mit mehr Runden und mehr Runden es immer schwieriger wird. Und es gibt also da, sagen wir mal, dieser Regel, dass eigentlich selbst wenn Leute, die eigentlich wenig Kenntnisse von Kryptographie haben, dass nach 32 Runden es extrem schwer ist, es anzugreifen, und nach immer mehr Runden es fast unmöglich wird. Also man kann also sagen, wenn man viel genug Runden macht, kann man also kaum was falsch machen. Ein ganz krasses Beispiel ist, wer sich vielleicht auskennt, ist die Funktion T. Die ist eine Funktion, also TA. Das ist eine Funktion, die eigentlich wirklich aus 8 Zeilen oder so besteht. Und die sagen, okay, das ist eine einfache Funktion, weil wir wenig schreiben wollen, dann machen wir ganz viele Runden und dann ist es einigermaßen sicher. Und paradoxerweise gibt es diese, Thea-Funktion, die wirklich eine Demonstration ist, dass man, also die eigentliche Rundenfunktion sind eigentlich wirklich nur ein oder zwei Gleichungen, je nachdem, wie man rechnet. Dass man das war eigentlich Lehrmeinung, dass wenn man genug Runden nimmt, also dann ist eigentlich so gut wie alles sicher. Nun, das Erschreckliche an dieser neuen Analysemethode war folgendes, dass neue Runden kaum was helfen. Also ganz konkret hat Ferguson hingeschrieben, dass eine neue Runde nur 2 hoch 5, das ist, wenn ich richtig rechne, 32, also nur 32-fache Aufwand mit sich bringt. Und was normal ist und einigermaßen erwünscht ist, insbesondere wenn man zum Beispiel 128-Bit-Rundenschlüssel ist, dass es nach einer Runde Brute-Force-artige Angriffe 2 hoch 128 schwieriger werden. Also wir hatten dann eine Situation, wo man, weil wenn man die alten, ich habe mir den alten Vortrag nochmal angesehen, da war wirklich die Empfehlung, macht mehr Runden, weil ich habe kein gutes Gefühl. Also ich habe dann wirklich gesagt, nehmt 14 Runden eigentlich für alles und nie mit 10 Runden. Weil das war noch ein weiteres Problem, weil 10 Runden galten schon von Anfang an als etwas knapp bewiesen. Dadurch war der Cypher natürlich schneller, aber man hatte irgendwie kein gutes Gefühl. Man hätte lieber mehr Runden gehabt. Jetzt hatte man dann spätestens seit der Hall das ganz üble Gefühl, dass mehr Runden also eigentlich da auch nichts helfen. Dann gingen also wieder einige Monate ins Land und dann ging es natürlich in der Presse los. Dann haben eine Gruppe auch von australischen Wissenschaftlern gesagt, wir haben sowas Ähnliches wie ein Angriff. Wir blasen das auf und dann lösen wir Gleichungen und ist alles ganz furchtbar. Das gab ein unglaubliches Presseecho, also bis in normale Zeitungen. Und dann gab es irgendwie panische Anrufe und Mails bei mir. Müssen wir jetzt alle unsere Computer aufessen oder was sollen wir überhaupt machen? Und honorische Zeitungen haben angerufen und dann habe ich irgendwie gesagt, Leute, also das wird nicht praktisch brechbar sein. Und doch, ganz schlimm und leichungslösend. Und nachdem also irgendwie dritte oder vierte Request kam, habe ich mir mal das Paper angeguckt und dann habe ich eigentlich zu meiner großen Freude dargestellt, dass alle Leute, die mich eigentlich damit, fast alle Leute, die mich dann gefragt haben, überhaupt keinen Blick in diese Publikation geworfen haben. Ganz einfach stand relativ deutlich, also für mathematische Verhältnisse natürlich deutlich, da drin geschrieben, dass also ist nicht ganz, dass es ein Bereich der Heuristik in dem Verfahren ist, so dass es also nicht ganz klar ist, ob der Angriff zum Erfolg führt. Und okay, das ist für Berufsparanoiker nicht besonders beruhigend und Kryptografen, die sich einigermaßen auskennen, sind Berufsparanoiker. Denn wenn man sich vielleicht erinnert, Ron Rivest hat das RSA-Verfahren veröffentlicht und Ron Rivest ist einer der brillantesten lebenden Köpfe in dem Bereich sicherlich und hat dann verkündet, ja, macht jetzt ein Rätsel für ACM-Magazin und dieses Rätsel ist höchstens in 28.000 Jahren zu knacken. Und er hat sich um 27.998 Jahre verschätzt. Und das ist die berühmte The Magic Words are same Ossi-Quetsch und eine Ossi-Frage. Und jeder fragt sich hier, was Ossi-Frage genau bedeutet. Ist es, glaube ich, also auch noch nicht aufgelöst worden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also Kryptografen verschätzen sich also ganz, ganz kolossal. Und selbst die besten Kryptografen verschätzen sich als um ein paar tausend Jahre. Also insofern sollte man vielleicht etwas vorsichtig also mit den Ratschlägen von Kryptografen angehen oder lieber eine weitere Sicherheitsmauer aufkommen. Allerdings waren jetzt in dieser Originalarbeit relativ deutlich geschrieben, also Leute, wir wissen nicht genau, ob es funktioniert. Das ist also kein Grund zur Unbesorgnis. Aber was etwas entspannender sein sollte, ist die Tatsache, dass sie geschrieben haben, wenn es funktioniert, haben wir eine Komplexität von 2 hoch 200. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass wir, um das zu verifizieren, die nächsten 228 Eiszeiten abwarten müssen, um das irgendwie machen. Oder ein paar Parallel-Universen anzugraben, um genug Energie zu haben, um irgendwas mit Komplexität von 200 durchzuführen, einen Angriff. Also ein Angriff von 2 hoch 200 ist eigentlich jenseits von Gut und Böse. Zur Erinnerung, selbst bei DDoS, wo man eine Sicherheit von 103 hat, faktisch, oder bei IDEA, wo man 128-Bit Sicherheit hat gegen Brute Force Angriffe und auch die besten akademischen Angriffe, hat man die Situation, dass also 2 hoch 200, also weit jenseits der Machbarkeitsgrenze sind. Nun ja, also ich habe die Sache dann also in 2 Artikeln versucht aufzuschreiben, aber dann kam mal wieder ein lustiges Hackererlebnis. Ich bin von verschiedenen Seiten eigentlich da von der Hacker, namentlich von Robs, Steff und Frank Rieger angesprochen worden. Ist alles ganz furchtbar und Quantentheorie hat Durchbrüche. Wir haben hier jetzt auch wieder einen Quantentheorie-Vortrag und alles ganz schlimm. Und ich war dann irgendwie etwas genervt und hat gesagt, das ist alles nicht so schlimm, weil wenn wir irgendwie diese Quantencomputer bauen können, können wir auch beamen. Was durchaus zumindest für physikalische Laien nicht ganz unrichtig ist. Das kleine Problem ist, dass die Leute irgendwie inzwischen schon kleine Teilchen rumbeamen, aber okay, gut. Also, aber ich war fest überzeugt, dass das nur Probleme, Quantencomputer, das ist die gute Nachricht, war meine Einsicht, geben nur Probleme für RSA-Verfahren, also für Public-Key-Verfahren, also sowas, was kaum angewendet wird auf der Welt. Also im Moment, manchmal wird man als Kryptografe ein bisschen seltsam. Nachher ist mir eingefallen, mach dir keine Sorgen, ist es nur für RSA-Verfahren, ist glaube ich auch keine gute Überlebenssache, wenn man weiß, dass dann, die Computerexperten mir auch gestern versichert haben, dass also wir das mit dem TCPA einigermaßen verstanden haben und dass dann, wenn ein RSA-Key gebrochen ist, alle Windows-Rechner nicht mehr mitspielen und demnächst alle anderen Computer, dann ist es nicht besonders beruhigend. Gut, aber ich war trotzdem beruhigt, weil die Diskussion ging über symmetrische Verfahren und ich war mir bei symmetrischen Verfahren einfach sicher, dass es da die Komplexität von Angriffen nur auf die Quadratwurzel der des Schlüsselraums reduziert. Sprich, wenn man 256-Bit Schlüssel hat, hat man noch eine Komplexität von 128, was sicher ist. Wenn man auch einen 128-Bit-Schlüssel hat und die Leute haben einen Quantencomputer, haben wir einen 64-Bit, was schon nimmer sicher ist. Also insofern sollten Paranoiker, die also auch Angst vor einem Quantencomputer haben, bei symmetrischen Verfahren immer 256-Bit-Schlüssel verwenden. Gut, und ich habe also das auch nochmal verifiziert mit dem habilitierten Kryptografen in Deutschland, habe ihm also gemailt, das stimmt doch, naja, für einen perfekten, symmetrischen Cipher ist es überhaupt kein Problem. Da haben wir nur die Quadratwurzel und dann waren wir also relativ beruhigt. Bloß ist mir dann eingefallen, ein perfekter Cipher hat halt ein sogenannter perfekter Cipher hat die Eigenschaft, dass man ihn wie eine Blackbox behandeln muss und kann. Das bedeutet, dass da keinerlei Sicherheitsprobleme sind. Und dann habe ich irgendwie noch ein bisschen weiter in meinem Kopf gewühlt und habe gedacht, wie ist das eigentlich, wie lösen die eigentlich die RSA-Verfahren mit Quanten? Und das habe ich nochmal geguckt und dann bin ich davon gekommen, dass es eigentlich im Prinzip sowas Ähnliches, schlagt mich jetzt nicht alle Physiker und alle Mathematiker, aber sowas Ähnliches wie Gleichungslösen ist. Und also auch durch iterative Verfahren und dann alle Zustände gleichzeitig und geht halt schneller. Und dann habe ich gesagt, also ich müsste mir nur Sorgen machen, wenn Gleichungssysteme jetzt in irgendwelchen symmetrischen Verfahren vorkommen. Und rumstig, genau das ist passiert. Wir haben im Moment 2 Standard, also Angriffsüberlegungen auf eben Rheindahl, also in Richtung von Gleichungslösen haben wir 2 Ansätze. Zum einen haben wir diese Konstruktion, wo der ganze Cipher in einer Kettenbruchformel hinschreibbar ist. Da müssten einige Leute sich mal hinsetzen und gucken, ob man diese Kettenbruch-Sache also mit Quantencomputern auch in den Schwitzkasten nimmt. Also bei mir war halt das Problem, ich wusste eigentlich düster, dass also diese Quantencomputer also normale Gleichungen lösen. Diese Kettenbruchsachen sind tendenziell für einen Mathematiker auch nicht besonders aufregende Gleichungen. Aber ich weiß nicht, wie es für einen Physiker ist. Und ich hatte, weil mein wichtigster Ansprechpartner irgendwie 2 Wochen mit Grippe ausgefallen ist, irgendwie keine Gelegenheit, das nochmal weiter zu verifizieren. Aber vielleicht sind hier auch Leute da, die sich ein bisschen damit auskennen. Da kann man vielleicht da sich nochmal ordentlich zusammensetzen. Das ganze Elend kommt daher, dass man bei diesem Rheindahl-Cipher alle Komponenten halt als relativ einfache mathematische Darstellung darstellen kann. Und das kommt eigentlich daher, wenn man das mal irgendwie zurückblickt, ist das etwas surrealistisch. Diese, da man in symmetrischer Kryptographie relativ wenig grundlegende Sätze hat, wie man Cypher konstruiert, versucht man in der Regel Verschlüsselungsverfahren gegen bekannte Angriffe zu optimieren. Die beiden bekanntesten sind differenzielle und lineare Kryptoanalyse. Nun, das sind halt nur zwei Angriffsarten. Und man hat jetzt die paradoxe Situation, dass man bei Rheindahl genau Probleme kriegt, weil Rheindahl zu gut, zu mathematisch gut gegen diese Angriffe optimiert ist. Man hat bei Rheindahl S-Boxen, die eine bestimmte Optimalitätseigenschaft gegen differenzielle Kryptoanalyse haben. Und man hat eine lineare Mixing-Operation, die eine Maximalität, auch eine Maximalitätseigenschaft hat im anderen Sinne. Und genau das führt jetzt dazu, dass wir die Situation haben, dass, dass dieses Optimieren gegen eine Angriffsart oder zwei Angriffsarten direkt dazu führt, dass man mathematische Konstruktionen verwendet, denn wenn man was Optimales haben will, eine Funktion mit optimalen Eigenschaften, benutzt man halt mathematische Verfahren, um das in diese Richtung zu optimieren. Und diese mathematischen Verfahren bedeutet natürlich, dass es dann mathematische Darstellungen gibt für die Verfahren, weil man sie ansonsten schlecht optimieren kann. Und genau diese mathematischen Darstellungen fliegen uns jetzt so ganz gewaltig um die Ohren. Und um die Sache mal komplett dadaistisch zu machen, ein Rüdis Wandercipher, der den Plaintext macht und ihn wieder ausgibt, der ist beweisbar sicher gegen differenzielle Kryptoanalyse. Der ist beweisbar sicher gegen lineare Kryptoanalyse. Also das ist vielleicht ein bisschen Running Gag, aber wenn man sich mal die Sache anguckt, differenzielle und lineare Kryptoanalyse versuchen bestimmte Keybits durch Differenzen und so weiter anzunähern. Und wenn man zum Beispiel mit den Keybits gar nichts macht, dann ist es relativ schwierig, dann Gleichungen für diese Keybits herauszuprügeln. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dadaistisch, aber es zeigt zumindest, dass es vielleicht keine ganz optimale Idee ist, einen Cypher eigentlich nur gegen zwei bekannte Angriffe zu stehlen, wenn man zeigen kann, dass eine Operation, die überhaupt nicht verschlüsselt, auch die Eigenschaft hat, gegen diese Angriffe sicher zu sein. Also ist man in einem sehr, sehr problematischen Bereich. Also um nochmal kurz auf diese Quantensache zu kommen, ein weiteres Problem ist, man könnte mal anschauen, ob diese Angriffe, die jetzt als XLS oder also irgendeine lustige XLS-Kombination mit Buchstaben benannt sind, nicht mit Quantencomputern drastisch beschleunigt werden können. Nun, wie gesagt, also ich bin kein Physiker, ich habe halt nur auch diese Informationen extern gekriegt, dass erstens es auch in der öffentlichen Forschung drastisch vorangeht in diesem Quantenbereich und zweitens ganze Forschergruppen mit massiv Geld gezwungen werden, also zum Militär überzuwechseln und dann auf den Konferenzen nur noch rumhängen und nicht mehr publizieren und halt dann, naja, für Geld im Verborgenen arbeiten. Also man wird diese Sache mal beobachten müssen, um es mal freundlich auszudrücken. Nun sind wir als Hacker ja interessiert, wie lösen wir dieses Problem? Und da ist meine nette Antwort schwierig. Ich habe gerade mit dem Kollegen Stefan Lux wieder einen Artikel in der Datenschutz und Datensicherheit geschrieben, eigentlich dem führenden deutschen Sicherheitsjournal. Und wir waren uns dann nicht immer einig, genau wie wir es zum Beispiel einschätzen sollen. Sollen wir jetzt empfehlen, DDoS länger zu verwenden oder soll man empfehlen, dass man doch AES entwickelt und die Finger kreuzt? Weil ich muss es mal ganz klar sagen, wir wissen nicht, wie sicher DDoS ist. Wir haben immer noch nicht ganz genau die S-Boxen, also die geheimen Ingredienzien von DES verstanden. Wir haben auch nicht verstanden, ob dieses dreifache hintereinander Ausführen wirklich so stark ist, wie wir annehmen. Man ist auch für DDoS und das ist die gute Nachricht, wenn wir eine sehr gute, sehr sichere Bank hat, dann benutzt die DDoS ein Verfahren, wo man auch nicht genau weiß, dass, ob es absolut sicher ist, aber zumindest annimmt. Es ist sowieso auch ein bisschen Dada. Also Triple DS ist eigentlich nur eigentlich nach oben gekommen, weil man damit zeigen kann, dass dieser Brute Force Angriff nicht möglich ist oder nicht, jedenfalls nicht trivial möglich ist. Man kann dann ein bisschen bessere Techniken machen, aber man kann zeigen, dass dieser eine Brute Force Angriff dagegen schwieriger ist. Um das mal in die praktische Welt zu übertragen. Ihr erinnert euch an diese schöne Geschichte mit diesem Smart Auto und dem Elch. Also das Smart Auto fährt und dann kommt ein Elch auf die Straße, das Smart Auto versucht zu lenken und fällt dann um. A-Klasse, nicht Smart Auto. Entschuldigung, ich entschuldige mich hiermit bei allen treuen Smart-Kunden. Smart ist das Auto, das gar kein... Ja, okay, Entschuldigung. Nee. Okay, jedenfalls diese A-Klasse, um es nochmal hier werbetechnisch zu wiederholen. Wenn man das vergleicht, also DS und A-Klasse, wir hatten jetzt ein Problem einmal mit dem Elch und einmal mit dem Brute Force. Und die Lösung der kryptografischen Gemeinde war, okay, dann machen wir es halt dreimal. Okay, wenn man das also mit der ingenieurstechnischen Leistung der A-Klasse ist, müsste man dann Folgendes tun, drei A-Klasse nehmen und einen Stahlträger dazwischen schweißen und dann auf den Elch losjagen. Also es ist wirklich nicht besser, als ich es jetzt im Moment karikiere. Also man kann von Triple Des eigentlich nur sagen, dass es gegen Brute Force sicherer ist und dann toi toi toi, mehr Runden, mehr Sicherheit. Erinnert euch, das ist unser Glaubensbekenntnis schon am Anfang des Vortrags war. Das ist eigentlich das Einzige, was man von Triple Des weiß. Man weiß weiterhin von Des, dass eine ganze Liste voll unschöner mathematischen Eigenschaften ist. Von Komplementäreigenschaften über andere Eigenschaften, über schwache Schlüssel, über halbschwache Schlüssel. Also man kann, glaube ich, in Kryptografiebüchern irgendwie... glaube ich, zwei Seiten mit Schwächen nach dem Motto, warum DS keine Chance hätte, heute auf einer Konferenz akzeptiert zu werden, lesen. Also alle Leute, die sich mal mit Kryptografie beschäftigt haben, sollten mal den Schneier irgendwie mal mit dieser Geisteshaltung lesen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Stefan ist der Meinung, dass DS ist jetzt 20 Jahre auf dem Markt. Wir haben das jetzt, länger, um 75 oder so, also gut lang auf dem Markt und man hat wirklich keinen richtig drastischen Durchbruch gefunden und deswegen kann man beruhigter schlafen als mit AES, was im Moment jetzt eigentlich erst seit ein paar Jahren auf dem Markt ist. Nun, das sind beides Argumente, wo man nicht von der Hand weisen kann. Und wenn selbst Stefan und ich uns da relativ strittig sind, dann ist es schwierig. Wir haben dann eine salomonische Lösung gefunden. Und zwar, wir haben ja unterschiedliche Blockgrößen ohnehin. Das bedeutet, wenn wir irgendeine Konstruktion haben, wo man 64-Bit-Blöcke verwendet, dann ist sicher Triple DES im Moment, wenn man nicht gefeuert werden will, weil irgendwelche unvorhergesehenen Umstände kommen, die bessere Wahl. Ich mache es immer noch zynischer, wenn Triple DS gebrochen ist, haben wir andere Probleme. Dann sind wahrscheinlich die ganzen Konten leer und also gut, wenn Triple DS gebrochen ist, dann haben wir größere Probleme als unsere verschlüsselten E-Mail mit beleidigenden Äußerungen von unserem Chef, der inzwischen also auch insolvenz gegangen ist. Also das ist natürlich eine Argumentation. Das andere Argumentation, was man nicht vergessen sollte, es gibt jede Menge Ärger, wenn man mit einem Schlüssel mehr als 2 hoch 32 Blöcke verschlüsselt. Und in den alten Zeiten sagte man, ja, in diesen alten Zeiten, wo Bill Gates meinte, 640 Kilobyte ist genug für everything and everywhere and all the time. In diesen Zeiten war man der Meinung, ja, 2 hoch 32 Blöcke, wer macht denn sowas? Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind es genau 32 Gigabyte. Und hier sind, glaube ich, Anwesende, die sich schon mal mehr als 32 Gigabyte in ihrem Leben bewegt haben. Also um es mal ganz klar zu sagen, diese Entwicklung der Technik führt also auch in dieser Sache zu Punkten, wo man sich verschärft Gedanken machen muss. Also das bedeutet schlicht und einfach, wenn man mehr als 32 Blöcke verschlüsselt mit einem und demselben Schlüssel, dann hat man ganz, je nach dem Verschlüsselungsverfahren, insbesondere bei CBC hat man also richtig Probleme und CBC ist Gott sei Dank nur das meistverwendete Chaining-Verfahren. Also man sollte sich da wirklich dann Gedanken machen. Also das ist die Nachricht, dass für 64-Bit, also Triple DS, wenn man irgendwie im geschäftlichen Umfang ist, privat empfehle ich immer Blowfish. Blowfish ist gut und langweilig konstruiert und da gibt es im Moment überhaupt keine bemerkenswerte Resultate dagegen. Wenn man jetzt irgendwie 128 Bit anwenden will, naja, dann muss ich sagen, für standardkompatible Anwendungen, dann kann ich nur meine alte Empfehlung wiederholen, 256 Bit Schlüssel verwenden, aus den Gründen, dass das eigentlich eine höhere Sicherheit gibt. Selbst wenn irgendwelche Amerikaner ihre Alien-Computer irgendwie anschmeißen. Und halt 14 Runden, das macht es ein bisschen besser. Also, macht es besser, aber nicht, nicht wirklich, aber halt ein bisschen besser. Ist eigentlich, aber wenn man halt standardkompatibel sein muss, ist das halt dann schon die bessere Wahl. Wenn man nicht standardkompatibel werden soll, muss ich nochmal wirklich empfehlen, sich den Two-Fish-Algorithmus näher anzugucken. Der hat von der NSA eine bessere Sicherheitsevaluation erhalten als Rheindahl, also als AES jetzt. Also im amerikanischen Behörden, Englisch heißt es, glaube ich, High Security Margin and Appropriate Security Margin. Und Appropriate war in Zeiten der Clinton-Affäre with Non-Appropriate Behavior, fand ich dann relativ amüsant, aber ich glaube, ich überschätze also die Witzigkeit also dieser Behörden. Aber jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Also die Two-Fish, wenn ihr einigermaßen frei entscheiden könnt, könnt ihr sagen, es ist von der NSA als sicherer evaluiert als Rheindahl und es gibt ein paar Haufen Leute, die es empfehlen. Insofern kann man das überlegen, ob man das einsetzen sollte. Für Leute, die auf DES vertrauen und so weiter und aus irgendwelchen religiösen Gründen oder weil sie schlicht und einfach die Hardware rumstehen haben, möchte ich noch einen kurzen Hinweis machen. Es gibt einen Cypher von Lars Knudsen, das ist einer der Autoren von Serpent, der heißt Deal. Der macht eigentlich was Wunderschönes. Er verwendet eine urlangweilige Konstruktion, nämlich ein Feistel-Netzwerk und eine urlangweilige Rundenfunktion, nämlich DES, und kombiniert es, um einen 128-Bit-Cypher zu konstruieren. Die Originalarbeit hat eine leichte Schwäche im Key-Schedule, die Stefan und ich in einer gemeinsamen Arbeit für die CARDIS 2000 gefixt haben, aber der Hauptautor ist von dieser Sache, also auch von diesem Deal-Version mit verbessertem Keyscale ist Lars Knudsen, also dem auch der Respekt dafür gebührt. Das ist eine Konstruktion, die also mit DES-Hardware arbeitet und 128-Bit Blockgröße entwickelt und nach der bisherigen kryptografischen Lage sogar sicherer als Triple DES im Sinn ist, dass also dagegen noch keine Angriffe gefunden wurden, die dieselbe Komplexität haben wie das normale DES. Und wie gesagt, ist es langweilig konstruiert und relativ einfach zu verstehen. Also wenn Leute DES-Hardware rumliegen haben, dann ist das und 128-Bit-Schlüssel machen, dann ist das im Moment erste Wahl. So, jetzt haben wir noch 15 Minuten, prima. Dann wollte ich also noch mal zusammenfassen. Alle Leute haben im Moment keinen Anlass, also ihre Computer aufzuessen, weil sie irgendwas mit AES verschlüsselt haben. Also diese praktische Realisierbarkeit des Angriffs und überhaupt die generelle Durchführbarkeit des Angriffs ist im Moment umstritten und die praktische Ausführung des unmodifizierten Angriffs, wie er jetzt dasteht, hat eine Komplexität von 200. Kurzer Alien-Einwand, eine Komplexität von 2 hoch 200 würde sich mit Alien-Technologie auf 200 reduzieren, was dann schon im Bereich des eventuell unentspannt werden sein könnte. Aber wie gesagt, im Moment sieht es so aus, dass selbst mit einem gerüttelten Maß von Paranoia und Alien-Technologie, also sprich, Alien-Technologie ist jetzt gewandt für Durchbrüche, wirklich drastische Durchbrüche im Bereich der Quantenkryptographie. Und zwar nicht der Quantenübertragungskryptographie, die im Moment jetzt schon von der Stange zu kaufen ist fast, sondern im Bereich irgendwie dieser Benutzung des von Quantencomputer gegen kryptografische Verfahren. Die negative Nachricht ist, dass man, selbst wenn man AES verwendet, die aktuelle Forschungsentwicklung verfolgen muss. Weil AAS ist ein Cypher, wo wirklich ein Haufen Leute, die sich damit auskennen, wirklich sagen, da müssten wir mit ganz bösen Überraschungen rechnen. Und ich lehne mich mal, weil das bei Kryptografen Brauch ist, obwohl wir damit sehr schlechte Erfahrungen machen, mal aus dem Fenster. Ich denke, dass man für Two-Fish in den nächsten Jahren keine vergleichbaren, sorgenbringenden Angriffe finden wird. Es ist jetzt auch eine weitere philosophische Frage, ob man noch einen weiteren Standardprozess ansteuern soll. Die EU hat ein sogenanntes NESI-Projekt angestoßen. Wie weit das sinnvoll ist, gegen doch eine beträchtliche US-Macht zu versuchen, ein neues algorithmisches Verfahren durchzudrücken, das ist eine politische Frage und wird man sicher verfolgen müssen. Fakt ist, es ist kein Grund zur Panik, aber ein Grund zur Besorgnis da und insbesondere, also wirklich, ich sag's ganz offen, bis vor ein paar Monaten habe ich also Quantencomputing und Quantenkryptographie eher mit dem Auge, Alien-Technologie und beam mir mal was vorbei, wenn du Durchbrüche hast oder dieser bekannte Witz, Forschungslage vor anderthalb Jahren, wo es also irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob es IBM irgendwie so gehypt hat, wir können RSA angreifen mit, und dann habe ich mir mal das Paper irgendwie doch mal überflogen und habe dann gesagt, Leute, benutzt auf keinen Fall RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 7 Bit, weil ansonsten habt ihr massive Probleme mit Quantencomputer, möglicherweise auch mit eurer kleinen Nichte, wenn ihr irgendwie Papier und Bleistift gibt. Aber ich muss sagen, da war ich möglicherweise zu optimistisch. Und ich werde, wenn wir alle wieder an Bord sind und wieder wach nach Silvester, mir auch nochmal diese Quantenangriffe nochmal anschauen und gucken, ob da was rauskommt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Rheindahl ist eine Sache, der im Moment mathematisch ganz intensiv im Schraubstock ist. Stellt euch einfach vor, ein mies gelaunter Mathelehrer bei der Abiturprüfung, und dann habt ihr etwa die Gefühlslage, die man jetzt bei Rheindahl entwickeln sollte. Keine Panik, weil Mathematiklehrer sind in den meisten Fällen keine Menschenfresser, aber trotzdem kein besonders entspannendes Vormittagsgefühl. Okay, ich danke jetzt mal soweit und eröffne für Fragen. Ha, alles klar, prächtig. Gut.